Der Herr ist auferstanden. Er ist wahrhaftig auferstanden. Halleluja. Ich hoffe, du hattest ein schönes Osterfest. Wahrscheinlich dieses Jahr etwas anders als sonst, aber die Botschaft bleibt ja die gleiche. Jesus ist nicht mehr tot, Jesus lebt. Heute in der Predigt geht es darum, was in den Tagen und Wochen nach Jesu Auferstehung passiert ist. Denn das Grab war ja nicht einfach leer und Jesus verschwunden, sondern Jesus hat sich verschiedenen Menschen gezeigt. Einer von diesen Menschen war Simon Petrus. Wir finden diese Begegnung zwischen ihm und Jesus im Johannesevangelium im 21. Kapitel. Ich will mir mit dir gemeinsam anhand dieses Kapitels ein bisschen der Frage nachgehen, was es heißt, Gott zu lieben und wie das aussehen kann. Zunächst möchte ich dir die Geschichte aber vorlesen. Allerdings nicht aus der Bibel, sondern aus dem Buch Die Geschichte, welches die Bibel als fortlaufende Geschichte Gottes mit uns erzählt. Simon Petrus war mit ein paar anderen Leuten nach Galiläa unterwegs. Denn der Engel, dem die Frauen am leeren Grab begegnet waren, hatte zu ihnen gesagt, dass sie dort Jesus treffen würden. In Galiläa angekommen, ist Simon Petrus gemeinsam mit seinem Bruder Andreas, Maria Magdalena und noch ein paar anderen Jüngern fischen gegangen. Abends sind sie losgefahren und waren die ganze Nacht auf dem See. Aber sie haben keinen einzigen Fisch gefangen. Also entschieden sie sich, am frühen Morgen zurückzufahren, als sie am Ufer einen Mann sahen. Dieser sagte ihnen, sie sollen die Netze noch einmal auswerfen und plötzlich war das Wasser voller Fische. Mach es dir bequem, wenn du magst, schließ die Augen und lass dich mit hineinnehmen in die Gedanken und Erlebnisse von Simon Petrus. Simon, es war Johannes, der da rief, Simon, das ist Jesus, der Mann am Ufer ist Jesus. Seine Worte trafen mich wie ein Schwert. Es war zugleich ein wohliger und furchtbarer Schmerz. Ich blickte zu ihm hinüber und konnte unerklärlicherweise jeden einzelnen seiner Gesichtszüge erkennen. Nun, ich konnte nicht stillhalten. Ich zürte mein Netz am Bootsrand fest, band mir meine Arbeitskleidung um die Taille, stürzte mich in den See und schwamm, so schnell ich konnte, auf das Ufer zu. Ich bin ja so ein Trottel. Als ich aus dem Wasser stieg, fiel mir nichts ein, was ich hätte sagen können. Ich stand einfach da und fühlte mich elend. Jesus hatte ein Feuer gemacht. Er würdigte mich keines Blickes, stattdessen beobachtete er, wie die anderen Boote sich abmühten, an Land zu gehen. Also waren dort jene, die zu ihm gehörten, die arbeiteten und sich seiner würdig zeigten. Und hier stand ich, müßig und seiner unwürdig. Als sie herankamen, wartete ich ins Wasser zurück, um ihnen zu helfen, die Netze ans Ufer zu schleifen. Wir breiteten einen großen Teppich aus glitzernden Fischen aus. Jesus sagte, bringt ein paar von den Fischen und dann kommt her und frühstückt mit mir. Wir setzten uns. Jesus saß in unserer Mitte. Er reichte nacheinander jedem von uns zu essen, mir als Letztem. Ich brachte keinen Bissen hinunter. Jesus allerdings aß auch nichts, sondern ließ seinen Blick eine Zeit lang auf mir ruhen. Ach, diese Augen, sein ruhiger, fester Blick. Er hörte einfach nicht auf, mich anzusehen. Ich wäre am liebsten davongekrochen. Ich hätte es fast getan, doch da fragte er mich etwas. Simon, Sohn des Johannes, liebst du mich mehr als die anderen hier? Ja, Herr. Ich habe die Antwort wohl herausgebrüllt. Sie kam wie von selbst. Ja, Herr, du weißt, dass ich dich liebe. Er lächelte nicht, zuckte nicht einmal mit der Wimper. Feierlich sagte er, füttere meine Lämmer. War das sein Ernst? Gewährte er mir einen Platz an seiner Seite? Ich wagte nicht, diesen Gedanken zu Ende zu denken. Aber noch immer ließ er seinen Blick nicht von mir. Und dann fragte er noch einmal, Simon, Sohn des Johannes, liebst du mich? dieselben Worte, das zweite Mal. Und ich antwortete, die Worte sorgfältig aussprechend, denn es war mein voller Ernst und ich wollte, dass er das auch glaubte. Ja, Herr, du weißt, dass ich dich liebe. Er sagte, weide meine Schafe. Und noch immer war die Sache nicht ausgestanden. Er blickte mich weiter an. Jetzt aber wusste ich, was kommen würde, und tatsächlich, er fragte mich zum dritten Mal, Simon, Sohn des Johannes, liebst du mich? Ich senkte den Kopf und begann zu weinen wie ein Kind. Er stellte seine Frage und gab mir gleichzeitig die Antwort. Er wusste es. Er wusste, wie oft ich gesagt hatte, ich würde ihn nicht einmal kennen. Er wusste es. Ich vermochte nicht, zu ihm aufzusehen. Ich sagte, Herr, du weißt alles. Du weißt auch, dass ich dich liebe. Danach entstand eine lange Pause. Irgendjemand rutschte hin und her, aber niemand sprach auch nur ein Wort. Und dann fühlte ich seine Hand auf meiner Schulter. Jesus kniete vor mir. Er legte einen Finger unter mein Kinn und hob meinen Kopf. Und obwohl mein Blick von Tränen getrübt war, sah ich eine solche Liebe in seinen Augen, dass ich nur umso heftiger heulen musste. Und noch einmal sagte er, weide meine Schafe. Dann stand er auf und sagte zu mir noch einmal das, was er ganz zu Anfang gesagt hatte. Er sagte, folge mir nach. Wie sehr freust du dich auf Jesus? Auch heute schon. Hast du Lust darauf, Zeit mit ihm zu verbringen, mit ihm sprechen zu können? Ich glaube, manchmal haben wir mehr Freude an der Begegnung mit Jesus und manchmal weniger. Das ist ganz normal. Was aber sicherlich hilft, ist herauszufinden, wie du gerne Zeit mit Jesus verbringst. Gott hat uns ja ganz unterschiedlich geschaffen. Genauso wie es verschiedene Arten von Bäumen gibt oder von Tieren oder Blumen, alle mit unterschiedlichen Eigenschaften und Bedürfnissen, so hat Gott uns Menschen sicherlich nicht alle gleich geschaffen. Auch wir sind unterschiedlich und eben auch unsere Art, Gott zu lieben und ihm zu begegnen. Lass dir nicht einreden, dass es da nur den einen richtigen Weg gibt. Ein ganz tolles Buch, wie ich finde, wo das beschrieben wird, ist 9 Wege, Gott zu lieben von Gary Thomas. Er beschreibt hier 9 unterschiedliche Liebessprachen, 9 Wege, Gott zu begegnen. Ich nenne dir nur mal ein paar Beispiele. Da gibt es den fürsorglichen Typ, der Gott liebt durch Nächstenliebe. Den enthusiastischen Typ, der Gott liebt durch Feiern. Es gibt den traditionalistischen Typ, für den Rituale und Symbole eine ganz große Rolle spielen. Oder auch den intellektuellen Typ, der Gott vor allem mit seinem Verstand liebt. Lies das gerne nochmal nach, es gibt auch gute Zusammenfassungen zu dem Buch. Und vielleicht kannst du dich mit einem dieser Typen identifizieren oder du bist eine Mischung aus verschiedenen Typen oder du hast auch deinen ganz eigenen Weg entdeckt, wie du Gott lieben kannst. Wichtig ist mir zu betonen, dass kein Weg besser oder schlechter ist als der andere. Sie sind schlicht unterschiedlich. Und für unsere Gemeinden ist es wichtig, dass verschiedene Typen ihren Raum haben und nicht von anderen belächelt oder abgewertet werden. Also, wie verbringst du gerne Zeit mit Gott? Wie kannst du Gott am besten lieben? Denn Gott ist Liebe wichtig. Als Jesus gefragt wurde, welches von den Geboten das wichtigste Gebot ist, antwortete er, indem er eine Stelle aus 5. Mose zitiert. Das wichtigste Gebot ist dies. Höre, o Israel, der Herr, unser Gott, ist der einzige Herr. Und du sollst den Herrn, deinen Gott, von ganzem Herzen, von ganzer Seele, mit all deinen Gedanken und all deiner Kraft lieben. Und auch bei dieser Begegnung zwischen Simon Petrus und Jesus, von der wir heute gehört haben, kommt es Jesus auf die Liebe an. Er könnte Petrus so viel anderes fragen. Es gäbe so viele Themen, um die sich dieses Gespräch drehen könnte. Aber Jesus fragt nach der Liebe. Und das sogar 3-mal. Gott ist unsere Liebe wichtig. Und wir dürfen und sollen Gott lieben, egal aus welcher Situation wir kommen. Ich weiß nicht, ob du das kennst, aber mir geht es manchmal so, wenn ich weiß, dass es da was gibt in meinem Leben, was nicht so gut läuft. Oder wenn ich eine Zeit lang Gott nicht so viel Aufmerksamkeit geschenkt habe, dann traue ich mich manchmal gar nicht, zu ihm zu kommen. Weil ich denke dann, ich müsste erstmal irgendwie alles richtig machen. Möglicherweise ging es Simon Petrus ähnlich. Einerseits hat er sich total gefreut, Jesus wiederzusehen. Aber andererseits war es ihm vielleicht auch irgendwie unangenehm. Kein Wunder, wenn man bedenkt, was zuvor bei Simon Petrus los war. Als Jesus verhaftet wurde, folgte Simon Petrus ihm zum Palast des Hohepriesters. Und als Jesus drinnen verhört wurde, wartete er draußen. Und dort wurde er gefragt, ob er nicht auch zu diesen Jüngern von Jesus gehört. Und Petrus, der gleiche Petrus, der vorher noch groß ankündigte, dass er sein Leben für Jesus geben möchte, antwortet nun, dass er gar nicht zu Jesus gehöre. Dreimal. Genauso oft, wie Jesus ihn später fragt, ob er ihn liebt. Es gibt noch eine andere Bibelstelle mit vielen Parallelen zu der Geschichte heute. Und zwar ist es die allererste Begegnung zwischen Simon Petrus und Jesus, als er ihn als seinen Jünger beruft. Simon war fischen am See Genezareth und fing zunächst gar nichts. Dann kam Jesus, schickte die Männer erneut auf den See und nun fingen sie so viele Fische, dass ihre Netze zu reißen drohten. Kommt dir das bekannt vor? Als Simon das sah, fiel er Jesus zu Füßen und sprach: Herr, geh weg von mir, ich bin ein sündiger Mensch. Er hat erkannt, dass er Fehler gemacht hat und auch immer wieder Fehler machen wird. Ich weiß nicht, ob du Fehler machst, aber ich mache eine ganze Menge davon. Aber Jesus geht nicht weg, sondern er antwortet: Fürchte dich nicht, von nun an wirst du Menschen fangen. Statt Simon Petrus seine Fehler vorzuhalten, lädt er ihn ein, ihm nachzufolgen. Und genau das tut er auch in der Begegnung, von der wir heute gehört haben. Dreimal fragt er Simon Petrus, ob er ihn liebt. Und dreimal erwidert er auf seine Antwort: Weide meine Schafe. Denn Gott zu lieben heißt auch, ihm nachzufolgen. Aber wie kommen wir eigentlich dahin, Gott zu lieben? Und geht es dabei vor allem um ein Gefühl? Die allerwichtigste Grundlage finde ich erstmal: Wir können Gott lieben, weil er uns zuerst geliebt hat. So rum und nicht andersrum. Ohne seine Liebe für uns wäre es uns nicht möglich, ihn zu lieben. Wenn du wissen möchtest, wie Gottes Liebe aussieht, dann liest dir doch nochmal in Ruhe 1. Korinther 13 durch. Das ist nicht nur eine tolle Bibelstelle für Hochzeiten, sondern eben auch, um uns immer wieder daran zu erinnern, wie Gottes Liebe sich anfühlt. Lass uns auch nochmal die Stelle aus Markus 12 anschauen. Jesus sagt: Du sollst den Herrn, deinen Gott, von ganzem Herzen, von ganzer Seele, mit all deinen Gedanken und all deiner Kraft lieben. Nicht nur mit dem Herzen, sondern auch mit all unseren Gedanken sollen wir Gott lieben. Denken, fühlen und auch das Handeln gehören zusammen. Denn manchmal fehlt das Gefühl einfach. Aber ich kann mich trotzdem entscheiden, Gott zu lieben. Ich möchte dir ein Beispiel von mir erzählen. Als ich irgendwann im Januar das Thema für diese Predigt bekommen hatte, hatte ich zwei Reaktionen. Einerseits habe ich mich total über das Thema gefreut, weil ich glaube, dass die Liebe von Gott und zu Gott essentiell ist für unser Glaubensleben. Andererseits habe ich mich auch gefragt, was gerade ich darüber erzählen soll, weil ehrlich gesagt tue ich mich manchmal schwer mit der Liebe, vor allem damit auch wirklich das zu fühlen. Also habe ich mir Folgendes vorgenommen. Ich habe jeden Abend vor dem Einschlafen und jeden Morgen nach dem Aufwachen, zugegeben, manchmal habe ich es vergessen, Folgendes gebetet. Gott, ich bitte dich, dass du mich lehrst, dich zu lieben mit ganzem Herzen, mit meiner ganzen Seele und mit meiner ganzen Kraft. Ich bitte dich, dass du mich auch lehrst, meinen Nächsten zu lieben und mich selbst zu lieben. Und ich bitte dich, dass ich begreifen kann, wie du mich liebst. Das habe ich gebetet, viele, viele Male. Und ich würde euch jetzt total gerne erzählen, wie sehr das mein Herz verändert hat und wie anders ich jetzt bin. Kann ich leider nicht. Ich fühle nämlich nicht wirklich, dass sich da irgendwas verändert hat. Aber ich glaube trotzdem, dass da ganz viel Kraft drinsteckt, an Dingen dran zu bleiben. Immer wieder dafür zu beten. Immer wieder darüber zu sprechen. Das in unseren Herzen und unseren Gedanken zu bewegen. Vielleicht siehst du nicht immer gleich die Frucht, die daraus entspringt. Aber ich glaube, dass Gott es dennoch segnet, wenn wir ihn um das bitten, was auch er sich wünscht. Auf seine Art und Weise. Und obwohl wir es manchmal vielleicht nicht sehen können. Fühlen, handeln und denken stehen miteinander im Zusammenhang und beeinflussen sich gegenseitig. Das können wir uns zunutze machen. Das heißt, wenn du dein Verhalten veränderst, wird sich das auf dein Fühlen und dein Denken auswirken. Wenn du zum Beispiel deine Art findest, wie du Gott lieben und begegnen kannst und das immer wieder tust, dann wird sich etwas verändern. Du kannst auch beim Denken ansetzen. Wenn du zum Beispiel immer wieder über Gottes Liebe nachdenkst, sie quasi meditierst, dann werden sich deine Gefühle ändern und auch dein Verhalten. Du kannst Gott gegenüber deine Liebe zu ihm ausdrücken, auch wenn es sich vielleicht nicht unbedingt so anfühlt. Wenn du zum Beispiel seine guten Eigenschaften benennst, die du in der Bibel findest, oder wenn du dich daran erinnerst, was er in deinem Leben schon Gutes getan hat und ihm deine Dankbarkeit entgegenbringst, auch dann wird sich etwas in dir verändern. Vielleicht nicht immer sichtbar. Vielleicht nicht immer so, wie du es dir vorstellst. Aber denen, die Gott lieben, werden alle Dinge zum Besten dienen. Gott zu lieben, lässt uns staunen. Über Gott, wie er ist, was er für uns getan hat und heute noch tut. Das 21. Kapitel und damit das Johannesevangelium endet mit folgendem Vers und damit möchte auch ich heute enden. Es gibt noch vieles andere, was Jesus getan hat. Wenn man dies alles aufschreiben würde, glaube ich, könnte die ganze Welt die Bücher nicht fassen, die man dann schreiben müsste. Amen.